Willkommen zu einer neuen Episode von Polypods, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im Polypods reden wir über alles, was zu der Palliativcare gehört. Und vor allem reden wir über das Leben, das auch mit einer akuten oder chronischen, unheilbaren Erkrankung möglich ist. Dank der Palliativcare. Mein Name ist Gabriela Meissner. Der Polypod ist eine Produktion von Onda Productions, ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir offen über das Leben reden, mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die uns alle bewegen. Auch diese Episode ist in Partnerschaft mit Palliativ.ch entstanden, unter dem Label Polypod und Palliativ.ch zum Reinhören. Palliativ.ch vereinigt als multiprofessionelle Fachgesellschaft alle Berufsgruppen, die in der Palliativcare tätig sind. Pflegende, Ärztinnen und Ärzte, Seelsorgende, Therapeutinnen, Freiwillige und weitere Berufsgruppen. Ziel von Palliativ.ch ist es, die Verbreitung von Palliativcare zu verbessern und die Qualität von palliativer Medizin, Pflege und Begleitung professionell zu fördern und zu sichern. Die 14 Sektionen von Palliativ.ch setzen sich als eigenständige Verein für ein umfassendes Angebot in allen Regionen der Schweiz ein. Gleichzeitig sorgt Palliativ.ch dafür, dass alle Menschen, die Palliativcare brauchen, die auch überkommen. Ganz unabhängig von der Diagnose, dem Alter, dem Wohnort oder dem sozialen Status. Auch diese Episode passt zum Thema der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift von Palliativ.ch. Das Mal geht es um das Thema Gender. Wir kennen es alle. Warten gehört zum Spitalalltag dazu, wie ein Pflaster auf die Wunde. Aber nicht nur PatientInnen warten, sondern auch Fachpersonen. Auf Entscheid, auf Ergebnis, auf ein Organ, auf ein Konsil. Und warten gehört auch in der Palliativcare zum Alltagsgeschehen. Julia Reesmann hat in ihrer Forschungsarbeit das Warten im palliativen Setting in einem Akutspital untersucht. Die promovierte Sozialanthropologin, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Berner Fachhochschule im Departement Gesundheit forscht und schafft, zeigt in ihrer Arbeit auf, dass das Warten in der Palliativcare auch eine geschlechtsspezifische Praxis ist. Strukturelles Warten vom Palliativcare-Konsiliardienst im Spital bildet Hierarchien zwischen kurativen und palliativen Fachgebieten ab. Das Dasein der Pflege, wo man so gerne mit «nichts tun» gleichsetzt, steht für feminisierte, unsichtbare Care-Arbeit. In dem Gespräch reden wir über vermeintliche Ineffizienz in der Palliativcare, warum präsent sein, aushalten und warten als weibliche Tätigkeiten nicht so richtig als Arbeit zählen und warum Palliativcare in der institutionellen Hierarchie unter den kurativen Fachgebieten rangiert. Julia Reesmann, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf, an der Berner Fachhochschule, Departement Gesundheit. Willkommen im Polypod.
Willkommen an der Berner Fachhochschule.
Danke. Julia, du bist Sozialanthropologin. Wie kommt es, dass du zu Palliativcare forschst?
Ja, Palliativcare war jetzt nicht so von Anfang an in meinem Forschungsfokus, sondern ich bin da ein bisschen über einen Umweg von der, oder Umweg, von der Transplantationsmedizin dann irgendwo zu Palliativcare gekommen. Ich habe zu eben dem Warten auf eine Lebertransplantation doktoriert an der Universität Bern bei der Sabine Strasser in der Sozialanthropologie, also auch kein medizinisches Fach, auch kein pflegerisches Fach, sondern ein sozialwissenschaftliches Fach. Und habe im Rahmen von der Forschung auch ein Jahr in Deutschland, in deutschen Kliniken, im Rahmen quasi in Patientinnengruppen auch Zeit verbracht, habe mit Pflegefachpersonen Gespräche geführt, Psychologinnen etc. Und da kam das Thema Warten auf. Und da kam halt im Bereich der Lebertransplantation auch das Thema Endlichkeit auf. Die Palliativcare gar nicht so explizit, weil wenn man im Transplantationsprozedere drinnen ist, ist das Thema, was passiert denn, wenn ich keine Leber bekomme, ist noch sehr weit weg. Quasi man hofft ja auf eine Transplantation. Aber dieses Warten und Hoffen findet trotzdem in diesem Spannungsfeld von vielleicht überlebe ich oder geht mein Leben weiter, aber vielleicht eben auch nicht. Und da kommt das Thema eben Tod, Sterben, Endlichkeit gezwungenermaßen auf. Ich habe während dieser Zeit, auch als ich geforscht habe, auch einen sehr guten Freund in Österreich an Krebs verloren. Der hat auch eine Krebserkrankung durchgemacht und hat da auch eine Palliative Care-Behandlung ein bisschen mitbekommen. Und das hat mich auch das hat mich im privaten Rahmen auch beeindruckt, wie gutes Schmerzmanagement, gute Morphineinstellung einer sehr quasi absenten und verwirrten und schon halb entrückten Person wieder recht klar machen konnte auch. Also das hat mir die Palliative Care aus einer privaten Perspektive nahegebracht und parallel habe ich halt auch dazu geforscht. Also noch nicht dazu geforscht, aber irgendwie so am Rand. Und habe dann, nachdem ich meine Doktorarbeit abgeschlossen habe, irgendwo gewusst, so ganz an der Uni bleiben, also im akademischen, den klassischen akademischen Weg will ich nicht fahren, bin ich nicht ganz zu Hause. Und habe dann quasi Kontakt auch aufgenommen mit Medizinanthropologin, die hier an der Berner Fachhochschule forscht, Eva Sohm-Ammann, die auch zum Thema Lebensende, Migration auch geforscht hat. Und sie haben mein Projekt auch gefördert bekommen dann, gemeinsam mit der Corinna Kaduff, die war quasi hauptverantwortlich an der Hochschule der Künste Bern. Das hieß Sterbesettings. Mhm. Und das war ein interdisziplinäres Projekt, wo Design, aber auch die Pflege hier, Literaturwissenschaften, also unterschiedliche Designformen auch, aber auch die Künste, die Soziologie Teil waren und man hat sich aus diesen unterschiedlichen Perspektiven mit dem Sterben beschäftigt. Und hier an der Berner Fachhochschule am Departement Gesundheit hat man jemanden gesucht, der die eine ethnografische Forschung auch macht zu Palliative Care und da haben sie mich quasi ins Boot geholt dafür. Mhm. Basierend schon auch darauf, dass ich jetzt mit dem Thema Lebensende, dass das jetzt nicht ganz neu für mich war, sondern ich schon auch in Kliniken bereits geforscht habe, ich jetzt nicht so Berührungsängste mit dem Thema Endlichkeit und Sterben habe, sondern das einfach auch mich berührt hat schon. Mhm. Und so bin ich zu diesem Forschungsthema gekommen, das mich eigentlich jetzt seit 2020 in unterschiedlicher Intensität auch begleitet.
Mhm, mhm. Das wären jetzt schon alles Themen gewesen, die in sich schon extrem interessant wären zum ganzen Podcast. Aber wir werden uns ja auf deinen Artikel fokussieren, den du jetzt gerade geschrieben hast für die Zeitschrift Palliativ CH. In der Ausgabe 226 schreibst du über deine Forschung zu Warten und Gender in der Palliative Care. Du hast dazu auch sehr viel Feldforschung in Akutspitälern gemacht. Erzähl doch mal mehr dazu. Wie muss ich mir so Feldarbeit in einem Akutspital vorstellen? Und warum hast du diese Form von der Forschung gewählt? Was hast du so erwartet?
Also eine quasi Feldforschung oder ethnografisches Forschen ist wie eine Kernmethode und Kernkompetenz auch der Sozialanthropologie oder Medizinanthropologie, das ist etwas, was wir von der Pike auf lernen und auch sehr klassisch, sehr lang durchführen. Das bedeutet auch teilweise eben, wie ich in der Doktoratsforschung gemacht habe, über ein Jahr auch an einen anderen Ort fahren. Es war bei mir nicht so exotisch, wie es in der klassischen Ethnologie, Sozialanthropologie ist, dass man jetzt vielleicht irgendwo in die Südsee fährt, sondern ich war damals in Deutschland und dann hat es sich quasi noch regional eingeschränkt im Rahmen der Postdoc-Forschung auf die Schweiz. Feldforschung bedeutet im Endeffekt dabei sein und mitmachen und immer wieder auch so einen Tanz zwischen eben so viel an Routinen teilnehmen, dass man sie beginnt durchs Dabeisein zu verstehen. Implizite Regeln verstehen lernt und gleichzeitig immer auch eine gewisse Distanz auch wahren muss oder immer wieder eine Distanzposition einnehmen muss, um auch zu reflektieren und Fragen zu stellen. In meinem Fall hat das bedeutet, dass ich auf einer spezialisierten Palliative Care Abteilung geforscht habe über auch über ein Jahr, wenn man es zusammenrechnet, also den Zeitrahmen, aber in unterschiedlicher Intensität. Ich war am Anfang 3-mal die Woche dort, habe wie eine kleine Pflegeassistenz, kann man sagen, Rolle gehabt. Ich war quasi Teil vom Team, habe wahrscheinlich meine Schicht ein bisschen später angefangen als die anderen, weil ich aus Bern erst eine Anreisezeit hatte auch und ein bisschen mehr Flexibilität hatte als quasi das pflegerische Team. Aber habe wirklich bei der Körperpflege assistiert. Ich habe Betten geschoben, ich habe in der Apotheke Medikamente geholt, ich habe geholfen bei der Umlagerung. Ich habe quasi keine Sachen auch alleine jetzt gemacht im Pfleger, also im Patientinnenzimmer, aber ich habe quasi assistiert und habe so auch quasi gesehen, wie vielleicht Dinge eine Person anders macht als die andere. Habe auch fragen können, warum. Und habe so halt gewisse, man wird ganz schnell quasi wie so routineblind. Aha. In der Praxis, ja. Würde ich sagen. Also das passiert uns auch. Also man macht halt, was man gelernt hat, aber so das explizit machen, warum mache ich, was ich mache und könnte man es vielleicht auch anders machen, ist, glaube ich, das, was uns auch interessiert als ethnografisch Forschende. Und ich glaube, zentral ist, dass man eben auch wirklich untersuchen möchte und irgendwie erfassen möchte, was Menschen tun und nicht nur, was sie sagen, was sie tun. Weil das sind oftmals zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe. Und wirklich so der Fokus auf Alltag, Routinen, auf Implizites, also nicht ganz Bewusstes, nicht ganz klar Definiertes, da auch ein bisschen so einen Blick drauf werfen. Und das, würde ich sagen, funktioniert am besten auch durchs Mit-Dabei-Sein.
Ist dann bei dir nicht Gefahr auch gewesen, dass du dann auch in die Routine verfallst? Oder eben, du hast vorher eigentlich gesagt, es gehört quasi bei dir wirklich zum Modus Vivendi, dass du wirklich immer wieder in die Distanz reingehst? Oder,
ja. Ich glaube, das ist durchaus eine Gefahr. Also ich würde auch sagen, den meisten, die so forschen, passiert dann irgendwann mal auch so eine gewisse Überidentifikation mit dem Feld, sagen wir. Und ich kann mich auch erinnern, so frühe Präsentationen in wissenschaftlichen Settings haben mir auch dann quasi, da war zum Beispiel Kritik, dass ich ja die Palliative Care auch idealisiere. Also auch so eine gewisse mangelnde Kritik dann auch, weil man es eben auch so toll findet, weil man die Menschen auch so also die Menschen auch beeindruckend findet, die das Feld prägen, weil man das auch wichtig findet. Also ich finde, quasi da auch zu zeigen, was die Palliative Care leistet und bringt auch einen, wie soll ich sagen, politischen Auftrag.
Ja, ja.
Ich mache auch mit bei einem Podcast, ich glaube, dir geht's ähnlich. Und es ist durchaus eine Gefahr und ich würde sagen, die Wissenschaftlichkeit entsteht halt dann wirklich daraus, dass man sich versucht, also man muss sich ja auch rausnehmen immer wieder. Und auch quasi reflektieren mit anderen Forschenden, aber auch mit Fachpersonen, quasi erste Überlegungen, Erkenntnisse auch rückspiegelt.
Also du hast ja auch extrem viel so Feldnotizen gemacht, wo man auch im Artikel nachlesen kann. Also ich habe mir jetzt so beim Lesen eher vorgestellt, du bist da die ganze Zeit mit deinem Blöckli nebendran und notierst. Das ist aber offenbar ja dann nicht der Fall, wenn du eben in die pflegerischen Handlungen involviert bist.
Das machen manche schon auch. Also das machen manche durchaus. Das, und würde ich auch jetzt meinen Masterstudierenden empfehlen, dass sie irgendwie ein Blöckli auch mit dabei haben und ganz kurz Notizen machen. Ich habe das de facto nicht gemacht. Also ich folge auch meinen Anleitungen, meinen methodischen nicht.
Ich hoffe, niemand von deinen Studierenden hört den Podcast.
Da bin ich auch transparent. Aber ich habe quasi wie zum Beispiel einen Laptop dabei gehabt. Ich habe mich im Stationszimmer oder dann auch in anderen Räumen, die gerade leer waren, auch zurückgezogen und habe, wenn ich gerade nicht was zu tun hatte, auch da meine Notizen geschrieben. Weil eben diese Beobachtungen, dieses Dabeisein, danke für den Hinweis, das quasi wird dann auch verschriftlicht.
Mhm.
Und das hat, das heißt quasi wirklich zeitnah, nachdem ich bei ja so einer Schicht gemacht habe, habe ich entweder dann im Stationszimmer schon oder dann auch quasi auf danach halt mich hingesetzt und habe recht ausführlich dann quasi meine Beobachtungen und Reflexionen auch niedergeschrieben. Das heißt einerseits so, okay, was ist passiert? Und aber auch, wie ging es mir teilweise dann damit? Oder erste Überlegungen, ja, hängt das mit dem zusammen etc. Also das fließt alles in Notizen ein.
Mhm.
Ist auch eine Art, des, also ich habe noch nie nur mit so quasi Feldnotizen gearbeitet. Ich habe im Rahmen meiner Doktorarbeit auch Interviews geführt,
ja,
die ich aufgenommen habe. Das haben wir im Rahmen der Forschung nicht gemacht. Und ich würde auch sagen, das braucht es auch nicht unbedingt. Mhm. Weil viel, also Fragen habe ich sowieso gestellt. Ob jetzt quasi während dem Ton oder mhm. dann in der Kaffeepause oder beim Mittagessen. Also wir haben viel diskutiert oder auch ich habe meine Überlegungen in unterschiedlichen quasi Settings dann auch geteilt, wenn es gerade auch gepasst hat.
Mhm.
Also sehr zeitsensibel auch mit den Ressourcen von den Fachpersonen, mit denen man da auch forschen darf,
ja,
auch umgehen.
Ja.
Ich würde sagen, es ist weniger invasiv, als zu sagen, okay, ich vereinbare jetzt ein 1,5-stündiges Interview und man ist quasi in der Zeit total absorbiert. Es läuft halt mehr so ein bisschen nebenbei.
Mhm. Ist aber wahrscheinlich dann am Schluss auch aussagekräftiger für dich, oder?
Die. Mir gibt es halt mehr, also eben so auch beim jetzt wieder Lesen meiner Notizen und beim quasi Auseinandersetzung mit dem Thema im Rahmen des Artikels, man vergisst ja auch das Niedergeschriebene, diese Stimmungen, wo war was,
mhm.
wie hat sich das, also wie hat ein Raum ausgesehen, mhm. wie sind Fenster, wie verhalten sich Personen und nicht nur, was sagen sie, ist etwas, was halt, finde ich, extrem viel, wo viel Dichte drinnen ist, was aber, würde ich jetzt sagen, über Interviews oft auch verloren geht.
Ja, absolut.
Und das ist etwas, was die Methode halt durchaus mhm. schaffen kann.
Mhm. Ja, spannend. Kommen wir mal zum Warten. Warten im Spital empfinde ich als Patientin immer extrem mühsam. Ich merke, dass ich manchmal schon, wenn ich nur schon ansitze, mir überlege, dann gehe ich das erste Mal fragen, wie lange das noch geht. Also, es ist einfach mühsam. Und ich empfinde, das ist meine Zeit. Und meine Zeit wird eigentlich da wie nicht wertgeschätzt. Weil sie einfach, ja, einfach benutzt wird, solange wie es halt für das Spital stimmt. Und ich kann ja überhaupt nichts machen, um nicht müssen warten. Was mir aber irgendwie neu ist, als ich mich in deine Arbeit vertieft habe, dass auch Fachpersonen müssen warten. Im Beitrag entwickelst du die These, dass Warten in der Palliative Care gendered, also vergeschlechtlichert ist. Du betrachtest dabei zwei ethnografisch beobachtete Praktiken vom Warten, wo zwar einerseits ein bisschen verschieden daherkommen, aber hängen eben doch miteinander zusammen. Ich versuche das im Gespräch noch so kompliziert, wie es jetzt tönt, aber wir werden es noch aufdröseln. Nimm uns doch mal mit, was genau hast du untersucht im Zusammenhang mit dem Warten?
Mhm. Vielleicht würde ich da gerne noch eine Schlaufe kurz machen, wenn du mir erlaubst.
Unbedingt.
Weil jetzt der Fokus von meiner Forschung nicht per se das Warten war. Also das ist sehr beispielhaft auch für ethnografisches Forschen. Man hat eine grobe Idee, also bei uns ging es jetzt auch so um die quasi Rolle der Pflegefachpersonen auch im Bereich der Gestaltung des Sterbens, heute in der Schweiz. Beispiel quasi spezialisierte Palliative Care. Und das Warten ist etwas, was mir dann eigentlich wieder entgegengekommen ist. Dass es irgendwo eine Rolle spielt, wenn man sich mit dem Lebensende auseinandersetzt, ja. Aber so dieses Warten der Fachpersonen war etwas, wo ich selber dann auch wieder, also ich habe da natürlich schon einen thematischen Bias, kann man sagen, auch aus meiner Doktorarbeit, weil ich mich da mit dem Warten auseinandergesetzt habe und das Warten einfach eine spannende Erfahrung finde, gerade weil, wie du beschreibst, es so unbequem ist auf den ersten Blick und man das eigentlich vermeiden möchte.
Mhm.
Und dann aber, wenn man so drüber nachdenkt, was da alles für Aspekte drinnen hängen, wie wird Warten auch ja, gestaltet, wie kommt es überhaupt zum Warten, passiert da sehr viel mehr als nur, es ist unbequem, sondern hat vielleicht auch eine Funktion, widerspiegelt Hierarchien, macht Raum, um Dinge auch verarbeiten zu können. Also das sind alles so, würde ich sagen, Aspekte des Wartens, die über das Unbequeme hinausgehen und oftmals auch übersehen werden. Das heißt, ich bin jetzt auch jetzt nicht quasi mit dem Schild, mich interessiert das Warten, in mein Forschungssetting gegangen, sondern das Warten kommt dann eher auch so wieder zu mir. Oder ist dann auch einfach ein Aspekt in den quasi unterschiedlichen Themen, die ich mir auch quasi, auf die ich fokussiert habe, die für mich quasi wie so exemplarisch standen, auch für die spezialisierte Palliative Care und die Rolle der Pflege da, ist das Warten einfach eines, wo ich dann auch gern drüber nachdenke, weil ich es eben spannend finde, drüber nachzudenken, was da auch dahinter steckt. Und für mich eben eine der eindrücklichsten Erfahrungen war wirklich, wie ich mit der Oberärztin quasi am Gang saß, im quasi Akutspital im Rahmen vom Konsiliardienst. Und wir haben so viel gewartet. Und sie hat auch gesagt, so viel meiner Arbeitszeit hier ist Warten. Mhm. Und das ist dann für mich natürlich, wie soll ich sagen, mit meiner Vorgeschichte als zum Warten Forschende, bing, 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 läuten da die Glocken. Ich denke mir, das ist interessant. Mhm. Eben die Fachpersonen, die warten. Ich würde sagen, auch in anderen Fachbereichen wartet man. Also auch in der Transplantationsmedizin wartet man auf Organe. Also es warten nicht nur Patienten und Patientinnen, aber auch quasi Medizinerinnen, Pflegefachpersonen, Therapeutinnen warten auf andere, also auf Befunde, auf Therapien, auf Angehörige vielleicht, auf Patientinnen vielleicht auch mal. Also eben, es sind nicht nur die Patientinnen und Patienten, die warten, sondern ja, alle warten, würde ich sagen, in unterschiedlichster Art und Weise und Intensität auch im Gesundheitswesen. Die Frage ist, wer muss warten, wer kann warten lassen?
Ja.
Und ja, wie wird das Warten auch gefüllt? Kann man es füllen mit anderen Sachen? Wie wird es gewertet?
Wir sind ja schon mit drin. Du hast vorhin gesagt, du hast Ärztinnen begleitet im Konsiliardienst in der Palliativcare. Also Teams, die einfach auf Anfrage dazukommen. Ich glaube, so ganz vereinfacht kann man es schon so sagen, oder? Sag doch mal kurz, wie du die Situation angetroffen hast. Also wann sind die Konsiliardienste beizogen worden? Wie hat sich das abgespielt?
Ich glaube, der Aufbau von einem Konsiliardienst ist auch etwas, wo man wirklich aus Perspektive der spezialisierten Palliative Care auch weitergehend dran ist. Also das ist auch etwas, was noch nicht abgeschlossen ist, sondern würde ich sagen auch im Zuge von Aufklärung, was die diese Expertise leisten kann, auch da ist immer noch Luft nach oben. Und der Konsiliardienst hat wirklich, wie du gesagt hast, die Funktion, dass man zur Verfügung steht mit einem Team an, also auch ein interprofessionelles Team. Es ist nicht nur eine Ärztin oder ein Arzt, der den Konsiliardienst bildet, sondern auch eine Pflegefachperson, potenziell auch andere Therapeutinnen, aber quasi die Pflege ist da auch mit dabei. Und auf Anfrage von jetzt zum Beispiel einer onkologischen Abteilung, mit denen hat man oft schon ein engeres Zusammenarbeiten, weil es da naheliegender ist, aber auch mit anderen Abteilungen, also auch mit einer inneren Medizin, mit einer psychiatrischen Abteilung, also eigentlich könnte jede Abteilung ein Konsil beantragen oder anfragen. Und dann kommt quasi die Expertise der Palliative Care hinzu und hat quasi dann ein Fachgespräch gemeinsam mit den quasi erst behandelten Teams auch und den Patienten, den Patientinnen, was vielleicht eben auch die Palliative Care da beitragen könnte. ich glaube, das Spezielle ist, dass es halt eine Perspektive ist oder dass die Expertise der Palliative Care eben auch nur auf Anfrage dann hinzugezogen wird. Und da weiß ich nicht, ob sich das inzwischen geändert hat, aber das zum Zeitpunkt, als ich geforscht habe, das ist jetzt eben auch schon 3 Jahre her, diese Konzile nur von Ärzten und Ärztinnen angefragt werden konnten, angemeldet werden konnten und nicht von Pflegefachpersonen.
Also aus den anderen
Abteilungen. Genau, aus diesen Abteilungen. Das heißt, es braucht auch wieder, das finde ich, spiegelt auch wieder Hierarchien wider, wer kann quasi so eine Beratung oder das auch anmelden und wer nicht. Und oftmals werden leider, muss ich sagen, auch so konziliarische Gespräche oft hinzugezogen bei schwierigen Gesprächen, herausfordernden Familiensituationen. Also wirklich auch wieder Bereiche, die sehr, würde ich sagen, die Soft-Skill-Expertise der Palliative Care betonen und weniger quasi wie so dieser wirklich auch therapeutische, schmerztherapeutische Perspektive, die vielleicht die Palliative Care schon viel früher leisten könnte.
Also es ist ja wie, einerseits ist man quasi abhängig, dass eine andere Abteilung den Bonus erkennt, wo Palliative Care jetzt in dem Bereich könnte leisten. Wenn sie das nicht erkennt, dann holen sie sie nicht. Also es ist wie kein demokratisch gefällter Entscheid von einer Behandlung, oder? Also
ich finde, das wäre natürlich, können wir sagen, okay, was wäre jetzt eine ideale Version von Versorgung, würde ich sagen, dass durchaus auch die Palliative Care Perspektive, Expertise mitgedacht wird, möglichst früh. Weil das ist auch der Punkt, den man durch die Bahn hört von Fachpersonen, die Palliative Care wird viel zu spät integriert. Das ist nicht nur das, was quasi jetzt ich in meiner Forschung begegnet bin, das ist auch, was die Studienlage sagt, quasi Early Integration, viel frühzeitigere Einbettung wäre das, wovon Patienten, Patientinnen, Angehörige, im Endeffekt das Gesundheitswesen, Fachpersonen, davon würde man profitieren. Mhm. Und das passiert aber immer noch zu wenig. Das heißt, die Palliative Care, wie gesagt, wird hinzugezogen viel zu spät, oftmals in den letzten 48 Stunden. Und wird hinzugezogen bei so eher, würde ich sagen, familiendynamischen, kommunikativen Herausforderungen. Die jetzt nicht per se, also das macht die Palliative Care schon auch, aber die können viel mehr als
genau,
nur das.
Genau, sie könnten mehr als so die ganz schwierigen Kohle aus dem Feuer holen, oder?
Also, ja, und es zeigt halt auch, finde ich, dass so diese Kompetenzen von Gespräche führen auch etwas ist, was in anderen medizinischen Fachbereichen nicht so einen Stellenwert hat, nicht so geübt wird, nicht so praktiziert wird und darum man auch halt in Situationen dann auch schneller mal herausgefordert ist und überfordert ist und dann holt man halt die Palliative Care.
Ja, es ist recht undankbar, finde ich, also wenn ich das so höre, oder?
Also es ist wirklich, ich hatte auch den Eindruck, im Rahmen quasi des Konsiliardienstes, da muss man schon auch eine dicke Haut haben. Also da muss man auch dran sein, da muss man hartnäckig sein. Also,
aber erzähl doch mal das Beispiel.
Ja, für mich war eben wirklich, und das schreibe ich eben auch im Artikel, ein widersprüchliches Beispiel, dass die Oberärztin, also der Konsiliardienst hat wie eben mit unterschiedlichen Fachbereichen eine unterschiedlich enge Zusammenarbeit. Mit der Onkologie haben sie ein quasi wie Standing Relationship. Das heißt, da sind sie eigentlich eingebettet, da sind sie immer bei den Rapporten, bei den Fallbesprechungen dabei. Und quasi am Weg zu, oder der Visite, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das Gremium war, bei dem eben die Palliative Care auch mit dabei war und bei der ich teilgenommen habe, dann auch mit der Oberärztin, quasi sagt sie mir, ja, und das ist eigentlich, mit denen funktioniert die Zusammenarbeit ziemlich gut. Und dann waren wir da dort und quasi die Onkologen und Onkologinnen, die stellen quasi ihre Fälle vor, wen sie da so gerade haben. Und man wird jetzt nicht, also wir wurden jetzt nicht aktiv adressiert oder einbezogen, sondern die Oberärztin hat immer wieder quasi dann so, ja, vielleicht werden wir da auch noch gut, dass man uns da vielleicht hinzuzieht. Mhm. Also ein bisschen in einer bittstellenden Haltung. Und ich finde, man wurde auch, also wir wurden auch sehr wenig, also ja, es wurde sehr wenig darauf reagiert. Mhm. Und quasi das zu beschreiben als, ja, da läuft die Zusammenarbeit ja ziemlich gut, mhm, fand ich dann so, huh, okay. Ja. Wenn hier die Zusammenarbeit relativ gut läuft, wie schaut es aus, wenn sie nicht gut läuft?
Ja, ja. Also sie gehen sich auch mit sehr wenig zufrieden eigentlich dann, oder?
Ich glaube, das ist aber auch Teil von dem, mhm, eben, man ist im Aufbau, damit man diese Expertise bekannt macht, damit man das Angebot bekannt macht. Ich glaube, das ist wirklich auch so ein, eben, dicke Haut und langer Atem, mhm, haben müssen, mhm, der Prozess, dass die, ja, dieses Angebot des Konsiliardienstes auch am Radar ist von anderen Fachpersonen, mhm, und anderen Disziplinen. Ich glaube, das ist schon, und ich glaube, wenn man da mal irgendwo einen Schuh drinnen hat, dann geht das schon, aber quasi dieses Aufbauen von dieser Arbeit ist schon, ja, braucht einen langen Atem.
Und eben, es ist ja nicht etwas, das von beiden Seiten herkommt, oder? Es ist ja wie ein Palliativcare, wo man muss sagen, ja, wir sind im Fall auch noch da. Also, ja, hallo. Oder? Und das dünkt mich so schwierig auch.
Ja, also deswegen habe ich dann auch so über das, ist das Thema für mich eben eines um Warten und um Hierarchien und um quasi, wer muss warten, wer kann warten, auch so, so spannend, weil für mich dieses Warten und aus der soziologischen, sozialanthropologischen Auseinandersetzung mit dem Warten weiß ich eben, dass das immer ein Thema auch von Macht, mhm, ist und von Hierarchien.
Mhm. Erzähl doch da mal mehr,
ja,
dazu.
Also,
mhm.
Da gibt es einfach, also ich habe auch im Beitrag, also ganz klassischer Soziologe auch, Pierre Bourdieu, der quasi auch wirklich dazu geschrieben hat, dass in der deutschen Übersetzung klingt es ein bisschen eigenartig, weil es sagt quasi, warten ist der Bereich, wo man wirklich so die Ungleichheit schmeckt, mhm, zu schmecken bekommt. Mhm. Ich finde im Englischen, wenn man sagt taste, hat ein bisschen, klingt für mich ein bisschen stimmiger. Aber warten ist eben auch etwas, wo Patienten, Patientinnen oder auch ein Beispiel ist auch zum Beispiel so Sozialhilfeempfangende Personen. Wie werden die Warten gelassen? Wie diszipliniert man auch Personen beim Warten? Die, mhm, lassen wir jetzt noch ein bisschen warten. Die war vielleicht ein bisschen, sonst kommen sie vielleicht noch auf blöde Gedanken. Also Warten, mhm, hat schon noch, würde ich sagen, so in einem bürokratischen System. Und ein Spital ist auch ein bürokratisches System. Ist nicht nur ein medizinisches, pflegerischer Gesundheitsapparatus, sondern da ist ja auch ganz viel Administration und Bürokratie, mhm, hat das Warten schon noch eben ganz klar eine hierarchische Seite, mhm, und auch eine disziplinierende Seite, würde ich sagen. Und da würde ich halt den Konziliardienst, der wartet auf der Hierarchieebene am kleineren Hebel sehen, als jetzt quasi die erstbetreuenden Teams.
Mhm. Warten sind ja immer die Bittstellenden, oder? Auf eine Art. Und die anderen, die Gunst gewähren oder halt nicht, sind ja die, die dann die Macht ausüben. Also vielleicht ein bisschen einfach gesagt. Du sagst ja auch, es stellt wie eine Hierarchie her, das Warten oder das Warten lassen vielleicht auch. Aber was machst du das fest jetzt, gerade so in dem Zusammenspiel Palliative Care mit den anderen Disziplinen?
Also ich fand gerade auch so das explizit das Warten im Rahmen vom Konziliardienst halt sehr beispielhaft. Also da finde ich, ist es wie so am deutlichsten, quasi wer muss warten und wer, ja, hat quasi die Freiheit auch nicht zu warten. Und oder wer wird auch warten gelassen? Also es ist ja schon noch so ein Warten darauf, dass andere Teams mal fertig sind, dass vielleicht da was abgeschlossen ist, dass man überhaupt angefragt wird. Also das heißt ja auch im Endeffekt, dass im Rahmen von so einem Konziliardienst Fachpersonen auch nicht wissen, wie viele Konzile werden jetzt angemeldet. Es hat eine gewisse Unplanbarkeit, die es auch mit sich bringt. Hat eine Fluktuation von, manchmal haben wir 2 Patienten, Patientinnen am Tag und manchmal 10. Wie wird die Zeit gefüllt, die während man wartet? Also das sind ja auch so, kann die gefüllt werden im Rahmen von einer stationären Versorgung, also auf einer spezialisierten Abteilung, kann die viel schneller gefüllt werden, das Warten, wie eben im Rahmen von einem Konsiliardienst, wo eben wie auch die Oberärztinnen und quasi das Team auch die von der Pflege gesagt haben, ja, wir sind keine sichere Insel hier, wie die Station, quasi wie die Abteilung. Quasi ja. Der Konsiliardienst auch als ein gewisser, also eben, man begibt sich immer wieder in das Terrain von den anderen Fachbereichen rein. Man ist immer irgendwo ein bisschen fremd, so ein bisschen exotische Perspektive, die man reinbringt. Anders als jetzt auf einer Station, auf einer spezialisierten Abteilung, wo quasi die Abteilung schon noch, kann man sagen, eine sichere Insel auch abbildet.
Ja.
In einem größeren Ganzen, in einem Akutspital, das schon noch, würde ich sagen, auch anderen Logiken folgt. Und da, glaube ich, eckt es eben an, dass es immer noch ein rechte, also viel zu wenig verzahnt ist, palliative Versorgung mit kurativen Ansätzen. Und ich glaube, wenn das verzahnter wäre, dann wäre diese Reibung nicht so groß. Auch zwischen dem Konziliardienst und den anderen Bereichen nicht. Aber auch quasi die Abteilung selbst, das ist quasi in sich geschlossene, die in sich geschlossene Insel, die reibt ja. Also die wird ja auch quasi im größeren Ganzen eines Spitals, die sind oft, also Palliativ-Care-Abteilungen sind oft gesondert untergebracht.
Ja.
In den Institutionen, die ich kenne, die sind jetzt nicht quasi Teil des Haupthauses, die sind oft so in irgendwo in einem Anbau oder extra, also ja, so irgendwo ein bisschen gesondert abgelegt. Und der Blick drauf, und ich glaube, das ist das, was eben auch etwas ist, was ich in meiner Forschung dann gemacht habe. Ich habe dann eben jetzt nicht nur im Bereich der spezialisierten Palliative Care meine Forschung gemacht, sondern ich bin dann auch ein paar Tage auf der inneren Medizin mitgelaufen, um zu schauen, was haben die dort für Rhythmen, wie ist dort die Stimmung, wie läuft das dort ab? Und es ist ganz anders. Also ich auch so mit dem Thema, wer, auf wen wartet man, was für eine Rolle hat Zeit und Hierarchien. Es ist sehr eindrücklich. Und das wissen Fachpersonen natürlich dann irgendwann auch, wenn sie irgendwo im Austausch miteinander sind. Das heißt, da hat die Palliative Care schon noch eine ja, fällt da auch aus der, würde ich sagen, aus einer gewissen Norm raus.
Ich stelle mir noch vor, wenn ich so eine Oberärztin wäre von so einem Konsiliardienst und eigentlich die ganze Zeit irgendwie meine Zeit müsste füllen oder sie so unplanbar wäre, muss ich sie jetzt füllen oder halt nicht? Dass das ja auch recht frustrierend ist. Also wie erlebst du oder wie hast du die Stimmung auch erlebt in diesen Teams?
Also ich glaube, das Warten von den Fachpersonen ist sicher auch von Frust erfüllt, aber ich glaube schon auch von einem gewissen, so einem gewissen hartnäckigen Stolz. Also ich würde sagen auch, dass dieses die Themen von aushalten können, warten können, würde ich sagen, sind schon noch ein Teil der Kompetenzen, die sich auch eine Palliative Care zuschreibt. Die lernen das eher, die machen das eher noch als andere Fachbereiche. Ist immer noch herausfordernd, aber quasi dann kann man auch eher dann noch mehr warten und Zeit, also ja, Zeit wirken lassen als jetzt in anderen Fachbereichen. Deswegen ist es schon frustig, aber ich glaube, gerade im Bereich vom Konziliardienst, würde ich sagen, ist wirklich so dieser Versuch des Aufbaus, der Versuch des eben breiter Vernetzens. Und ich glaube, das gelang ihnen jetzt auch sehr gut in den letzten Jahren. Also ich glaube, das ist auch, der lange Atem lohnt sich auch. Aber es ist, den braucht es auch.
Eins von deinen Beispielen, das du im Artikel zitierst, zeigt ja auch sehr exemplarisch, dass bei den Ärztinnen in anderen Disziplinen wirklich auch am Verständnis mangelt, was Palliative Care wirklich leisten kann. Also ich erlaube mir, deine Feldnotiz vom 22. November 2021 zu zitieren. Am Ende des Tages erreicht Anna, leitende Ärztin Palliative Care, eine weitergeleitete Mail des Chefarztes Chirurgie. Er schickt das Foto einer über 80-jährigen Patientin, die wiederholt wegen eines Pankreaskarzinoms operiert wird und die er ausdrücklich für nicht palliativ hält. Sein Kommentar? Schon erstaunlich, was in Anführungszeichen palliative Patienten noch erreichen können. Anna und Petra Wies, die Pflegefachfrau, sind beide fassungslos. Er hat's einfach nicht verstanden, sagt Anna. Erzähl doch mal, wie hat sich das abgespielt? Also, dass man eine 80-jährige Frau mit einem Pankreaskarzinom als nicht palliativ kann bezeichnen, das finde ich schon eine Leistung von so einem Chirurg. Erzähl doch noch mehr dazu.
Ich glaube, so, dass man, das ist der eine Aspekt, den ich da erstaunlich fand, quasi wirklich so diese anscheinende Widerständigkeit, dass man eine Patientin, die quasi wiederholt an einem Karzinom erkrankt, auch irgendwo, dass die irgendwie auch palliativ mitbehandelt werden könnte. Für mich erstaunlich war aber dann noch, da nimmt sich ein Chirurg die Zeit, und jetzt sind wir wieder beim Thema Zeit, wofür gibt man Zeit her, wofür nicht, das Zeit als wirklich ein rares Gut, was wir haben in unserer Gesellschaft, da nimmt sich ein Chirurg Zeit, eine E-Mail zu verfassen, ein Foto weiterzuleiten von der Patientin, ob das jetzt quasi datenschutzrechtlich alles einwandfrei war, weiß ich nicht, aber das nebensächlich mal, mit so einer gewissen Schadenfreude, ist ja doch erstaunlich, was so eine Palliativpatientin noch alles leisten kann. Und ich habe mir gedacht, ich habe die Fassungslosigkeit quasi live mitbekommen von dem interprofessionellen Team da, die wirklich gesagt haben, das ist unglaublich, was der jetzt da geliefert hat. Und es, ich finde es sehr beispielhaft für eben den Weg und den langen Weg, den wirklich auch die Palliative Care dann noch gehen muss oder wo sie auch dabei ist, immer noch quasi aufzuklären, was Palliative Care alles sein kann. Und dass es nicht bedeutet, dass die Menschen schon mit einem Bein im Grab stehen und man sie quasi abgeschrieben hat. Und wenn das quasi ein Chefarzt, Chirurgie ist, wirklich kann man auch vielleicht sagen, es ist das Parade Gegenstück vielleicht zur Palliative Care. Die wollen schnippeln und schneiden und was tun, weil sonst sind sie ja quasi Existenz.
Ja, klar.
Los. aber dass da so eine, auch wie eine gewisse, so ein Trotz und so eine wirklich auch gegeneinander agierende Stimmung herrscht, fand ich bemerkenswert. Und wenn wir jetzt quasi auch mit dem Blick auf Gender gehen, der ist da auch drin. Ich weiß gar nicht, ob ich das da quasi jetzt so unpackt habe, aber jetzt so beim Reden denke ich mir, ich meine, es ist ein Chirurg, der Chefarzt, der dann quasi der, ich weiß nicht, leitenden Ärztin und der Pflegefachperson das schickt. Und ich würde jetzt mich fragen, ob das quasi, wenn jetzt die Geschlechterrollen andersrum wären, ob das auch so gewesen wäre. Und das schließt so ein bisschen an eben, also warum hat der Konsiliardienst auch eine hierarchisch vielleicht niedrigere Stellung in diesem Akutspital? Da würde ich eben, das sind so Thesen, die halt ich auch aufgestellt habe, dass es da durchaus quasi Geschlechterrollen, aber auch quasi Gender mit, was meint man, was für Expertisen auch in gewissen Fachdisziplinen vorhanden sind. Ich sage bewusst meint man, also und meint man, dass das eine Rolle spielt. Weil die Palliative Care wird immer noch als eine Disziplin gesehen, eben, die wird hinzugezogen bei schwierigen Gesprächen, bei herausfordernden Familiensituationen. Die wird manchmal schon noch für andere Dinge hinzugezogen, aber überwiegend für Dinge, die eben, würde ich jetzt sagen, quasi unter, wie bereits erwähnt, Soft Skills fallen, ja. Kommunikation. Und andere Fachbereiche, die kurativer orientiert sind, extrem Gegenstück quasi die Chirurgie, auch quasi die Transplantationsmedizin, in der ich geforscht habe. Das sind hardcore kurative Bereiche, wo man macht, wo man schneidet, wo man transplantiert, wo man explantiert. Und das ist etwas, wo man quasi wäre so Hard Skills. Also das sind so, da muss man nicht reden. Genau. Und das sind natürlich auch vergeschlechtlichte Kompetenzen. Kommunikation wird traditionell Frauen mehr quasi zugestanden oder wird mehr und mehr quasi, sind weiblich konnotiert als, das können Frauen gut, als Männer. Und wenn man jetzt in einer Disziplin, die quasi auch geprägt ist von guter Gesprächsführung, ich würde auch sagen, von einem interprofessionellen Zusammenarbeiten auf Augenhöhe, die Pflege ist extrem stark in der Palliative Care. Mhm. Mhm. Das sind eben jetzt nicht nur die Ärzte und Ärztinnen, die hier das Sagen haben, sondern auch die Pflege. Genau. Und auch andere therapeutische Berufe, aber auch die Pflege. Das ist anders in anderen Bereichen. Also eine innere Medizin funktioniert anders. Da ist die Pflege viel weniger egalitär unterwegs als jetzt im Bereich der Palliative Care. Mhm. Und darum würde ich sagen, stellt halt die Palliative Care für die klassischen Hierarchien im Spital und die klassischen quasi Verständnis von, was ist jetzt Expertise, auch wie so eine Gegenantwort da und fordert das halt auch heraus und ist halt immer noch so ein bisschen am Rand. Also wird halt da schon noch so nach den Regeln des Akutspitals und der kurativen Medizin ist man halt nicht im, an der Spitze von der Hierarchie, sondern eher, ja, die holen wir dann halt hinzu, wenn es jetzt gar nicht anders mehr geht. So in den letzten, ich glaube, da stirbt gerade wer. Und oh je, das Gespräch könnte schwierig werden, holen wir die doch hinzu. Die sind doch gut mit dem.
Ja, genau. Und dann sind wir ja jetzt eigentlich auch schon bei dieser zweiten Form von Warten, wo ja ganz fest mit Pflege zu tun hat, mit, wo ja in der, vor allem mit der Palliative Care natürlich explizit da ist, sodass da sie eben die Gesprächsführung, das auch mal aushalten, mal nichts sagen oder Sachen machen, die vielleicht nicht rentabel sind, aber Patient oder der Patientin gut tun, wie eben ein Bett verstellen, dass vielleicht die Aussicht ein bisschen schöner ist oder besser ist oder als Sachen, die sich auch nicht rechnen, oder? Und sag doch du mal noch mit dem Dasein in der Pflege, was du da damit auch noch willst sagen mit dem Warten.
Also ich habe auch recht gebraucht für mich im Kopf, um das zu verknüpfen. Weil über das Dasein oder eben, wir haben dann auch in der Vergangenheit auch über das Nichtstun geschrieben, gemeinsam mit Corinna Kartuff und der Bittenstädter. Und das Nichtstun, also für mich hängen halt Warten und Nichtstun und Dasein hängen irgendwo zusammen. Und das Dasein, also für mich wäre das Thema Nichtstun spannend, weil das ist, ja, wenn man über die Palliative Care spricht, wann kommt die quasi ins Spiel? Das, was einem gesagt wird, ist so, ja, dann, wenn man halt nichts mehr tun kann. Und für mich war halt so eine Frage, was kann man denn eigentlich tun? Oder was wird denn getan, wenn man nichts mehr tun kann? Und da ist ganz viel Dasein. Neben eben einem sehr tollen Schmerzmanagement, nach vielen Therapien, anderen Therapien, die quasi auch möglich sind, ist es eben wirklich diese Kompetenz des Zeitgebens und auch aber warten Könnens. Die hängen eben auch zusammen, dass man Menschen auch Zeit gibt, in dem Prozess Therapieentscheide fällen zu können. Also da geht es jetzt nicht nur ums quasi Zeit zum Sterben, sondern Zeit für Entscheide. Zeit für Entscheide auch im Rahmen von einem sozialen Netzwerk. Also es entscheidet fällen ja auch nicht quasi jetzt nur ein Individuum für sich, sondern das ist ja eingebettet in was für ein Unterstützungsnetzwerk habe ich? Kann ich mir vorstellen, quasi wieder nach Hause zu gehen oder nicht? Was sind Anschlusslösungen? Muss ich dann quasi in ein Pflegeheim? Muss ich in ein Hospiz? Was ist auch möglich? Und solche Entscheide brauchen Zeit, mhm, und brauchen auch kompetente Informationen, aber wirklich auch, finde ich, Fachpersonen, die so einem System, und in der Palliative Care sind sie extrem gut darin, eben jetzt nicht nur Patienten, Patientinnen in den Fokus zu setzen, sondern die auch wirklich in ihrem Netzwerk auch zu adressieren, dass ja Entscheidungen hier auch Zeit brauchen. Neben eben dem ganz quasi Bild, was man ganz üblich hat, dass einfach auch Sterben etwas ist, ein Sterbeprozess etwas ist, der einfach nicht klar terminiert ist, der entspricht, kann man sagen, ähnlich wie eine Geburt, ist halt auch ein bisschen unplanbar. Man weiß auch, also das war für mich einer der auch spannendsten Einblicke von Pflegefachpersonen, dass man eben das Abschätzen, wann jetzt eine Person stirbt, auch für extrem erfahrene Fachpersonen so gut wie unmöglich ist. Das heißt, da ist eine Unplanbarkeit drinnen. Da muss man auch einen gewissen Spielraum haben. Da muss man Menschen auch Zeit geben und man muss warten können. Und ich glaube, das ist etwas, was, also einerseits dieses Warten können, aber das Dasein ist jetzt eben nicht nur, und du hast jetzt betont, auch das Bett schieben, das ist ja sehr viel auch wieder tun. Also wir wollen dann gleich dieses Dasein auch wieder mit so konkreten Aktionen des Tuns füllen. Was genau kann man denn, wie kann ich denn jetzt da sein? Wie genau kann denn das ausschauen? Und ich glaube, das, was ich gesehen habe, und die Bittenstätte hat da auch wie so Designangebote entwickelt, wie man das Dasein auch füllen kann. Also auch spannend, da auch reinzuschauen, quasi was für Angebote des Tuns gibt es im Nichtstun, um besser da sein zu können. Aber dass das Dasein auch etwas ist, was eben noch nicht definiert wird. Dass das Dasein auch für Pflegefachpersonen, die total gewohnt sind zu tun, auch herausfordernd ist. Und Dasein bedeutet was sehr Unterschiedliches. Also für mich am eindrucksvollsten war wirklich auch eine Patientin, die dann auch auf der Station verstorben ist, aber quasi auch so in den Tagen oder Wochen davor, wahrscheinlich Tagen davor. Das war eine Patientin, die irrsinnig, das ist das, was Pflegefachpersonen dann nicht so gern sagen, oder sehr durch die Blume, die sehr schwierig war. Die hat viel gebraucht, die hat viel Aufmerksamkeit gebraucht, aber sie war sehr unkonkret in dem, was sie braucht, und sehr unzufrieden mit den Angeboten, die man ihr unterbreitet hat. Und die Pflege und das therapeutische Team wollten gern was machen, damit da die Frau ein bisschen zufriedener ist, damit sie nicht diesen Leidensdruck hat. Und was sie aber gebraucht hat, was sie punktuell, glaube ich, schon noch geschafft haben, dann zu leisten, aber mit, auch im quasi pflegerischen Team mit sehr viel Widerstand eigentlich oder sehr viel Überwindung, war eben einfach ein Dasein. Dasitzen.
Also zuwendig eigentlich für die Frau.
Eine sehr passive, ja, eigentlich auch sehr, würde ich sagen, sehr passive Zuwendung. Da braucht es nicht viel, da braucht es Zeit. Eben auch im Akutspital, und die Palliative Care ist halt auch im Akutspital, ist sie halt auch gewissen quasi Zeitrhythmen untergeordnet, die jetzt vielleicht nicht nur den inhärenten, wäre wirklich für mich auch eine offene Frage, ist eine Palliative Care Abteilung in einem Akutspital, funktioniert die anders, hat die andere Rhythmen auch jetzt zum Beispiel als eine gesonderte Abteilung oder ein Hospiz? Ich würde sagen, höchstwahrscheinlich ja, weil das, wie man eingebettet ist, einfach auch prägt. Und ja, das Dasein, das jetzt nicht klar eine Intervention ist oder eben leider vergessen wird, dass das Dasein auch eine Intervention ist, auch in pflegerischen Teams für Herausforderungen sucht. Mhm. Und da, ich glaube, das ist so der Punkt, dieses Dasein ist durchaus pflegerische Expertise. Das ist das, was eben, also eine meiner quasi Schlüsselpersonen, die auch eine Zeit lang eine Stationsleitung innehatte, heute Pflegeexpertin ist, die hat auch gesagt, wir sind auch Intervention. Wir vergessen das immer wieder. Wir wollen quasi Interventionen machen, aber wir selbst als Pflegende sind auch Intervention. Mhm. Mhm. Das heißt, hier das Dasein, die pflegerische Präsenz, auch als wie im Werkzeugkasten auch parat haben, ist sicher etwas, was ja auch der Pflege gut tut, immer wieder daran erinnert zu werden.
Ja, und gleichzeitig sagst du ja auch, dass Dasein eben wird häufig unsichtbar gemacht, so nennst du es auch oder beschreibst es so im Artikel. Und gleichzeitig wird das Dasein auch feminisiert. Du schilderst die pflegerische Präsenz und das Dasein als feminisierte Wartepraktik. Was steckt da dahinter?
Ich glaube, da steckt dahinter, dass halt, das sind halt auch so feministische, politikwissenschaftliche Perspektiven auch auf Zeit und wie, welche Zeit wird wie gewertet und in einem Spital wird eben, werden eben Therapien, die verschrieben werden, gewertet oder die haben Wert, die quasi werden sichtbar auch in Systemen. Und ich würde sagen, das kurative System oder das, und es ist leider so, dass das Akutspital und unser Gesundheitswesen sehr danach orientiert ist. Da wird eben sichtbar, was gemacht wird und unsichtbar, was nicht gemacht wird. Das heißt, Zeit, die man verbringt, ist leider etwas, das nicht gut sichtbar ist oder sicher nicht äquivalent sichtbar ist oder gleich sichtbar ist, wie jetzt Therapien, Diagnosen, Untersuchungen, die absolviert werden. Und deswegen wird dieses Dasein und diese Zeit unsichtbar. Und das ist etwas, wenn man jetzt quasi wie so auch feministische Auseinandersetzungen mit Care-Arbeit anschaut, Care-Arbeit, die zu Hause stattfindet, also wenn jetzt Frauen, und das ist eben immer noch auch in der Schweiz überwiegend von Frauen geleistete Arbeit, Hausarbeit, Care-Arbeit, sich um Kinder, Eltern, Verwandte etc. kümmern. Wenn das liegen bleiben würde, wird ganz viel nicht funktionieren. Und trotzdem hat es relativ wenig Wert in unserer Gesellschaft. Und hier, also das spiegelt sich hier so ein bisschen wider, quasi diese kommunikativen Kompetenzen, die so im Vordergrund stehen, in der Wahrnehmung von, was Palliative Care leisten kann, die quasi wie eine gewisse eher Frauen zugeschrieben werden. Das Dasein ist ja eine Form von auch Zuwendung und Care, die auch eher Frauen zugeschrieben wird. Und ich glaube, ja, solange diese Formen der Präsenz, des Daseins, der Care-Arbeit, auch der Expertise, und ich glaube, das ist das, warum es mir wichtig ist, das ist auch eine Form des Könnens. Das ist auch eine Form, um gute Entscheidungen treffen zu können. Das ist etwas, was in meinen Augen oftmals eben etwas untergeht, dass gute Entscheidungen, auch gute Therapieentscheidungen vielleicht auch Zeit brauchen. Dass das einfach ja weniger, erstens weniger gesehen und auch weniger gewertet wird. Mhm. Weniger Wert hat.
Ja, es ist wahrscheinlich auch schlecht quantifizierbar. Es ist eigentlich nicht finanzierbar, oder? Und das ist ja anders als ein Verbandswechsel, wo mit genauso viel kann abgerechnet werden. Wahrscheinlich natürlich auch ein Faktor, oder? Wo eine Rolle spielt, oder?
Ich würde sagen, also es ist schwer quantifizierbar, aber es ist ein politischer Entscheid, auch was man wie sichtbar macht und was nicht. Und das ist, und das ist für mich immer so ein bisschen auch eine Motivation, auch zu forschen und auch quasi drüber zu sprechen, das ist auch veränderbar. Mhm. Das ist gestaltbar. Quasi wie wir abrechnen, wie wir was bewerten, nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch in unserer Gesellschaft. Das verändert sich ja auch kontinuierlich und wenn man irgendwie einen Beitrag dazu leisten kann, dass es sich in eine Richtung verändert, die quasi eher unterbewerteten weniger sichtbaren Aspekten der auch Care-Arbeit, und da gehört halt dann diese Aspekte auch der Palliative Care dazu, leisten kann, dann ja, finde ich das sehr wichtig.
Mhm. Also würdest du auch sagen, dass es auch immer wieder auf das Ganze mit Worten und eben weniger Sichtbarkeit, weniger Integrieren von dieser Palliative Care, dass das auch mit dem zusammenhängt, dass halt auch sehr viele Frauen in diesen Berufen arbeiten?
Auch, aber ich glaube, es verhebt nicht ganz.
Mhm.
Also man müsste sich wirklich so die Teams im ganzen Paket ansehen. Weil natürlich die Pflege per se ein sehr stark feminisierter Beruf ist. Das heißt, es sind überwiegend Frauen, die in der Pflege arbeiten. Wenn man sich hingegen anschaut, wer auch in der Pflege, und das ist jetzt generell bezogen, nicht auf die Palliative Care spezifisch, wer da in Leitungspositionen sitzt, sind das überraschend oft Männer. Palliative Care, würde ich sagen, spiegelt sich, es ändert sich ein bisschen, aber wenn man sich quasi auch so umschaut, wer ist denn auf Chefarzt- und Ärztinnenposten und wer ist auf quasi Assistenzärztinnen, Oberärztinnen, ich glaube, da gibt es auch eine gewisse Tendenz, dass je höher die Hierarchie, je männlicher wird.
Mhm.
Und das ist auch in der Palliative Care so. Also es hat, und das ist jetzt quasi nicht nur professionsspezifisch, sondern das hat, würde ich sagen, mit dem sehr hierarchischen Spital- und Gesundheitswesen auch was zu tun. Und auch einem sehr hierarchischen Medizinstudium, Ausbildung. Also die Pflege ist immer auch noch in einem gewissen Prozess der Selbstermächtigung und immer noch auch in einem Prozess, dass man die eigene Expertise auch auf Augenhöhe von Ärzten und Ärztinnen auch gesehen bekommt. Es ist immer noch eine Herausforderung.
Wenn wir das alles eine Revue passieren lassen, was wir jetzt so angetippt haben oder auch intensiver besprochen haben, du beschreibst ja einen Konflikt auch ja, zwischen der sehr effizienztriebenen Spitallogik und der Care-Zeit. Oder? Das ist ja eigentlich wie fast unvereinbar, hat man das Gefühl. Und doch ja, wird, glaube ich, das Lebensende immer wichtiger. Ich glaube, Menschen werden immer selbstbestimmter, wenn das anders erleben als bisher. Also das Verordnete, sage ich mal. Haben eigene Vorstellungen. Ist das für dich ein Konflikt, der sich lösen lässt? Und wo müsste man das ansetzen, dass man das irgendwie anders in den Griff kriegt?
Ja, eine schwierige Frage immer quasi auch so für die Sozialwissenschaftlerin, dann so mehr konkrete Lösungsvorschläge zu bringen. Aber ich glaube, wo man sagen könnte, was ich wichtig fände, wäre, dass man wirklich, jetzt, und das sind mehrere Ebenen, wirklich zum Beispiel auch in einer Medizinausbildung, im Medizinstudium Palliative Care viel früher vermittelt. Also dass einfach ein Chefarzt Chirurgie in vielleicht 10 Jahren nicht mehr sagen kann, ja, was? So schauen Palliativ-Patientinnen aus? Ich denke nicht.
Also Early Palliative Care auch im Medizinstudium?
Sondern wirklich früh vermitteln, was ist quasi Palliative Care und was kann die leisten. Ich würde so Konsiliardienste auch jetzt aus ihrer Bittstell- und optionalen Position ein bisschen rausholen.
Mhm.
Ich meine, das ist jetzt quasi ohne quasi Verortung in, wie läuft es jetzt genau und was ist abrechenbar, sondern wirklich so, was fände ich sinnvoll, wirklich die Palliative Care auch früh zu integrieren. Da gibt es ja auch unterschiedliche Versuche in unterschiedlichen Unispitälern und Zentren auch in der Schweiz. Aber das sehe ich recht einen wichtigen Ansatz. Und dann schon auch, und es wird auch quasi geforscht, es gibt auch das, also auch im aktuellen Heft wird über das Give Care Projekt berichtet. Die spezialisierte Palliative Care ist auch nur ein Bereich der Palliative Care. Also die Kompetenzen, die es ja auch gibt, möglichst breit zugänglich zu machen, im Sinne auch von einer Palliative Care, die eben generell ist, die quasi empowern und Informationen quasi bereitstellen, Kompetenzen stärken, Unterstützung durch die spezialisierte Versorgung hier noch besser verankern und breit zugänglich machen. Es gibt immer noch in der Schweiz Regionen, wo Menschen keinen Zugang haben zur spezialisierten Versorgung im Bereich der Palliative Care. Ist ein Problem, also solche Aspekte. Und generell, also auch Pflegende und auch Medizinerinnen dazu ermutigen in dem Zeit geben und Zeit lassen. Auch ein Bewusstsein dafür, dass eben Warten und Zeit politisch ist und auch gestaltbar ist. Dass man sich nicht nur diesen Zeitrhythmen, Diktaten, Dynamiken, Hierarchien unreflektiert hingibt und die quasi mitträgt, sondern im besten Fall auch mitgestaltet.
Julia, ich bin wirklich froh, forschst du für Palliative Care und nicht mehr für Transplantationsmedizin. Du bist echt ein Gewinn. Danke vielmals, dass du das jetzt so wunderbar aufgearbeitet hast mit uns. Danke vielmals fürs Gespräch.
Merci vielmals für die Einladung.
Ein spannendes Thema. Und eins, das uns wahrscheinlich noch lange wird beschäftigen. Weil so schnell ist ein Umdenken auf politischer oder gesellschaftlicher Ebene nicht zu erwarten. Obwohl das Sterben, sei es unser eigenes oder das von nahen Menschen, uns ja alle angeht und uns allen wird passieren. Ich danke der Fachgesellschaft Palliativ CH sehr herzlich für die Unterstützung und die Partnerschaft Palipod und Palliativ CH zum Reinhören. Unter dem Dach von Palliativ CH, der schweizerischen Dachorganisation für Palliative Care, vereinigen sich alle Berufsgruppen und Freiwilligen, die in der Palliative Care tätig sind. Mehr dazu gibt es in den Shownotes. Das war der Palipod. Mein Name ist Gabriele Meissner. Der Palipod ist der Podcast fürs Leben bis zuletzt. Und er ist eine Produktion von Onda Productions. Auch dazu gibt es mehr in den Shownotes. Wir hören uns schon gleich wieder, spätestens in der nächsten Episode, weil rund um Palliative Care Themen einfach nicht ausgehen. Weil es spannend ist und weil es uns alle, früher oder später, in der einen oder anderen Form betreffen wird. Es geht um nichts weniger als ums Leben. Und das geht bis zum letzten Schnuff.